Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Popcorn und Finanzen. Mein Name ist Stefan Lendi und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Es geht um etwas, das wir täglich machen, oft sogar ein bisschen nebenbei und meistens gedankenlos. Es geht ums Teilen von Daten. In Apps, beim Online-Shopping, bei Logins, bei digitalen Services. Und manchmal betrifft das sogar das Geld ganz direkt. Beim Zahlen, beim Sparen oder auch beim Budgetieren. Die zentrale Frage dabei ist nicht, kann ich verhindern, dass die Daten fliessen, sondern unter welchen Bedingungen passiert das und habe ich wirklich Kontrolle in diesem Moment? Heute schauen wir uns an, welche Daten besonders sensibel sind, wie guter Consent, also eben eine gute Einverständniserklärung aussieht und welche simplen Sicherheitsgewohnheiten sofort helfen können. Ich habe zwei wunderbare Gäste bei mir. Der Marc Ruf ist da, Cybersecurity-Profi und Co-Founder von der Skip AG. Willkommen, Marc.
Ja, hallo. Danke vielmals für die Einladung.
Und dabei ist der Felipe Garcia von Customer Security bei der PostFinance. Willkommen.
Danke vielmals. Merci für die Einladung.
Zum Einstieg ein kurzer Blick auf die Statistik. 25,4% der Nutzerinnen und Nutzer akzeptieren Cookies bereits auf der ersten Ebene, also ganz am Anfang, wenn das Pop-up kommt. 33,6% ignorieren den Cookie-Banner oder klicken dann einfach weg. Und nur eine klare Minderheit macht aktiv eben die Cookie-Einstellungen auf. Und das zeigt einen grossen Teil der Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz und im ganzen Dachraum. Die stimmen diesen Cookies zu, ohne sich vertieft damit auseinanderzusetzen. Was sagen die zwei dazu? Wie ordnet ihr die Zahlen ein?
Ja, also das erstaunt mich eigentlich gar nicht, weil man wird natürlich heutzutage ein bisschen überflutet mit diesen Meldungen. Meistens ist mir auf dieser Seite, wenn man irgendetwas erledigen will und nicht sich mit Cookies auseinandersetzen will. Und dann klickt man das entweder weg oder ignoriert es in der Hoffnung, dass man natürlich dann so schnell wie möglich an sein Ziel kommt. Ob das jedes Mal sinnvoll ist, ist ja.
Ich muss gestehen, ich habe mich auch dabei schon regelmässig ertappt, den Cookie-Banner einfach wegzuklicken. Was machen die Zahlen mit dir, Felipe?
Da stimme ich sicher dem Markt zu. Oder? Die Informationsflut führt dazu, dass man genau die oberste Option anklickt. Und die ist meistens natürlich alle akzeptieren, wenn man genau sich mit dem nicht auseinandersetzen will, weil allenfalls Zeit fehlt. Und das führt eben dazu, dass entsprechend Zahlen so aussehen.
Ja, du willst irgendetwas machen auf dieser Website, dann hast du ein anderes Ziel und dann wird man da unterbrochen dabei auf dem Weg. Marc, wenn du jetzt ein einziges Praxisbeispiel müsstest wählen, was für Muster zeigen am besten auf, wie schnell die digitale Identität finanziell kann gefährlich werden kann, ohne dass wir Menschen überhaupt leichtsinnig sind?
Ja, das grundlegende Problem ist natürlich, dass man natürlich alles, was wir irgendwie im Internet machen und mit Computer machen, irgendwo eine Aktivität ist, wo wir uns freiwillig oder unfreiwillig zu einem gewissen Mass preisgeben. Das kann natürlich sehr plakativ sein, sprich, dass man irgendein Formular ausfüllt und seinen Namen und seine Adresse eingibt. Aber es kann natürlich wirklich auch schon einfach sein vom Benutzerverhalten her, aus welchem Land kommt man, auf welche Seite greift man zu, solche Sachen. Und ja, das unterschätzt man manchmal ein bisschen, was da eigentlich rausgeht oder was wenn jemand sich Zeit würde nehmen, wenn er das würde analysieren, zu welchen Schlüssen das jemand könnte kommen.
Ich habe das spannend gefunden, Philippe, du hast mal gesagt, Datensicherheit, das sind eigentlich Kronjuwelen. Kronjuwelen aus Security-Sicht, die besonders wichtig sind, weil Datensicherheit heisst, es geht um Geld, es geht um Identität, es geht um Zugang, eigentlich irgendwie um alles zusammen.
Aus meiner Perspektive oder beziehungsweise aus Security-Sicht finde ich es wichtig, Geld ist wichtig, spielt eine grosse Rolle, aber dahinter steht immer noch eine digitale Identität und zusammen mit Zugangsdaten bildet das sozusagen wie eine Dreierbeziehung, die nicht nur für das E-Banking in dem Sinne einen Zugang kann bedeuten kann, sondern für weitere digitale Plattformen. Ja.
Gibt es Signale, ein, zwei Signale, die ich sage, die machen mich grundsätzlich stutzig, noch bevor das Geld überhaupt weg ist? Was sind das für Signale, die man darauf muss achten?
Ja, es gibt natürlich einerseits technische Signale. Da tun natürlich die Tech-Leute gerne darüber philosophieren, dass man da die Zertifikate analysieren und Dokumente zuerst reviewen, bevor man sie aufmacht. Ich denke, das ist nicht praktikabel, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel kommuniziert und austauscht wird. Ich denke, was ich in der Schulung an den Leuten immer mitgeben, ist einfach skeptisch sein. Oder meistens gibt es irgendein Angriffsszenario, wo man reingezogen wird, wo man irgendwie verleitet wird, etwas zu machen, was einfach unsinnig ist. Oder wo widersprüchlich ist. Und das Konzept bleibt immer gleich. Egal welche Technologie, dass wir in 10, 15, 20 Jahren haben, skeptisch sein, also quasi medienkritisch, Das ist das A und das O und das würde ich an die Kinder mitgeben und das gilt auch für mich, unsere Eltern und Grosseltern.
Das heißt, medienkritisch einfach mit offenen Augen, genau. Mit offenen Augen durchs Leben gehen und wenn etwas nicht dem entspricht, was man kennt, dann vielleicht nochmal genauer herschauen.
Ja, genau. Vorgänge ein bisschen kritischer hinterfragen. Vielleicht in gewissen Momenten, wenn eine Unsicherheit aufkommt, tief schnaufen, das Ganze nochmal anschauen. Okay, macht das Sinn? Ist das plausibel, was ich da jetzt auf meinem Handy habe oder vor meinem PC und das Ganze nochmal anschauen. Und in der Regel führt das dazu, dass die Entscheidung schlussendlich anders fällt als ursprünglich.
Das ist ein Spannungsfelder, wenn man sagt, es geht einerseits den Komfort, möglichst schnell als Ziel das machen, was ich gerne möchte erledigen, sei es in der App oder auf einer Website oder was auch immer, versus sauber herschauen. Und da bin ich auch so ein menschliches Opfer, das findet, hey, der direkte Weg zum Ziel. Oder manchmal finde ich es einfach jetzt mühsam, jetzt da noch müssen alles durchzulesen.
Ja, das ist so, aber das ist im Leben immer so, oder? Wenn ich eine Strasse überquere, kann ich auch drüber rennen und nicht schauen, ob jemand kommt. Und auf gut Glück bin ich dann sehr schnell dran gewesen. Ja. Und wenn ich Pech habe, hat es mich getöpft. Und es ist da so ein bisschen im Cybersecurity-Bereich ähnlich. Oder es ist eine Risikoabwägung. Man muss sich überlegen, welche Risiken will man eingehen, und wie gross ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie sehr tut es mir weh, wenn denn das effektiv passiert. Und da gibt es jetzt Risiken, die ich nicht würde eingehen im Cyberbereich. Und es gibt aber auch immer mal wieder Risiken, wo man kann sagen, ja gut, wenn ich jetzt den Account verliere oder wenn das Passwort mal rauskommt, ist es jetzt eher weniger tragisch.
Marc, wie darf ich mir so Szenarien, so Angriffsszenarien genau vorstellen?
Ja, der Klassiker ist natürlich das Phishing, wo man ein E-Mail überkommt, wo vorstäuscht, dass das von einer legitimen Stelle kommt und eben einem zu einer kompromittierenden Handlung auffordert. Oder meistens ist es, dass man irgendwie vielleicht das Passwort muss zurückschicken oder sich irgendwo muss einloggen und das Gefühl hat, das sei die echte Seite, aber das ist es dann nicht und dann quasi sein Passwort preisgibt. Das ist eigentlich da, wo im Alltag natürlich wir alle kennen und immer wieder vorkommt. Manchmal bessere Qualität, manchmal schlechtere Qualität.
Ja, manchmal hat es Schreibfehler drin. Genau. Und manchmal kommt man sogar Mails über von Marken, wo man selber überhaupt vielleicht kein Account hat. Und dann merkt man natürlich, dass das eben das sogenannte Phishing ist, wo da das Thema ist. Das ist eines von der bekannteren Angriffsszenarien. Was gibt es sonst noch für dich, wo du sagst, das sind so die häufigen,
ja, genau.
wo man damit konfrontiert wird?
In Bezug auf Bequemlichkeit sieht man es sehr, sehr oft im Alltag. Oder Online-Shopping, sehr bequem natürlich, Zahlungsmittel zu hinterlegen. Da muss man sich wirklich haargenau fragen, okay, möchte ich wirklich meine Hauptkreditkarte irgendwo in einem Shop irgendwo auf der Welt hinterlegen für die nächste Zahlung? Möchte ich, dass meine Zahlungsdaten tatsächlich permanent dort gespeichert sind? Naja, weiss ich nicht. Wäre ich jetzt wirklich eher vorsichtig. Heutzutage gibt es weitere Möglichkeiten. Oder ja, Einmalkarten zum Beispiel oder Einwegkarten, die angeboten werden, wo eben genau das Risiko können in dem Sinn minimieren, dass man wirklich ja, der hat einfach allenfalls auf einen Fake-Webshop reingehen könnte. Das ist wirklich so kleine Massnahme versus Bequemlichkeit, weil schlussendlich Bequemlichkeit führt allenfalls immer zum Einfallstory, auch für Betrug. Ja.
Und eben gerade wenn du einen Online-Shop hast, der auf einer .ch-Domain ist, heisst es nicht zwingend, dass der dann auch in der Schweiz ist, oder? Also auch dort kritisch herschauen. Ich finde es noch spannend bei diesen Cookie-Banners, oder? Wenn ich sage, ach, ich stimme dem zu. Ich habe zwar zugestimmt, aber habe ich wirklich verstanden, was ich genau zustimme? Ich muss sagen, in den meisten Fällen verstehe ich es nicht.
Ja, das ist so. Ich muss aber gestehen, ich bin gar kein Fan von diesen Cookie-Banner. Ich finde die eigentlich eine Belästigung grundsätzlich. Es macht für mich auch in den allerwenigsten Fällen Sinn, dass man jedes Cookie so muss ankündigen, weil das ist einfach das Grundprinzip von dieser Technologie, von der Webtechnologie, dass man da überhaupt weiss, welcher Kunde ist der Kunde, wo ich kommuniziere als Anbieter. Und eben, das wäre so, wie wenn ich ins Auto einsteige, jedes Mal müsste ich einen Knopf drücken, ja, mir ist bewusst, dass ich bei Rot anhalten muss. Ja, ich weiss nicht, ob da wirklich vielen Leuten geholfen wird mit solchen Cookie-Banner.
Ja, Verständlichkeit oder die Logik, je nachdem wie das Ganze aufgebaut ist, führt auch dazu. Wir kommen auch wieder zum Anfang von unserem Gespräch zurück, zu diesen Zahlen, dass da einfach masslos zugestimmt wird, ohne dass es schlussendlich verstanden hat. Ich denke, der Aufbau schlussendlich von solchen Banner ist in der Logik drin, dass man versteht, oder, was stimmen wir überhaupt dazu. Und wenn ein Banner in dem Sinne nur einen einzelnen Button hat, zum Akzeptieren, dann ja, sollte ihm das schon ein bisschen zu denken geben. Oder dass man da wirklich gar keine Möglichkeit hat, um irgendwie können zu reagieren oder zumindest den Zufluss an Daten, die ich weitergebe, können zu beeinflussen. Genau.
Jetzt haben wir die Cookies, oder? Was stimme ich denn da eigentlich zu? Und bei welchen Cookies sage ich dir jetzt, kann ich ohne Problem sagen, jawohl, ist akzeptiert, bei welchen Cookies sage ich dir aber auch, Vorsicht, da vielleicht doch nochmal genau herschauen, bevor man da zustimmt.
Ja, ist eigentlich eine erstaunlich komplexe Frage, wenn sie auf den ersten Blick nicht so tönt. Also die Cookies, die natürlich gebraucht werden, damit mich der Anbieter vom Service identifizieren kann, also die Session-Cookies, die sind natürlich sinnvoll, die sind da, damit überhaupt die Transaktion dann irgendwie gescheit kann ablaufen. Es gibt aber natürlich dann auch noch Cookies, die für Werbezwecke und für Analyse gesammelt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Drittanbieter Cookies können einsetzen, also sprich, dass nicht nur der Anbieter, wo ich die Webseite benutze, sondern auch andere Firmen Cookie-Informationen bekommen. Und das sind eigentlich dann die Sachen, die nicht zwingend erforderlich sind, damit der Service überhaupt funktioniert. Darum eigentlich die Faustregel ist, das akzeptieren, was man braucht für den Service und alles andere nicht. Aber eben die Chance, dass man versteht, was der Service überhaupt macht und welches Cookie jetzt wirklich relevant ist, das ist zum Teil eine Wissenschaft für sich und nicht so einfach.
Aber grundsätzlich mal schnell herschauen und die Cookie-Einstellungen mal aufmachen. Was empfiehlst du?
Richtig, genau. So wie es der Marc gesagt hat, in der Regel handelt es sich gerade am Anfang um die technisch erforderlichen Cookies, die da eigentlich grundsätzlich notwendig sind, damit die Kommunikation überhaupt stattfindet. Und je mehr Optionen zur Auswahl stehen, ja, umso mehr Fragen muss man sich da stellen, weil da werden definitiv mehr Informationen fluss.
Ja. Wir brauchen täglich die verschiedensten Apps, wir brauchen die verschiedensten Dienstleistungen, die uns das Leben leichter machen oder zumindest sollten leichter machen. Und gleichzeitig geben wir eben, um die Dienstleistungen können nutzen, sehr vieles von uns preis. Ich möchte mit euch gerne drei Szenarien anschauen, wo wir bezüglich Datensicherheit gerne mal genauer unter die Lupe nehmen. Szenario 1. Es gibt Budget-Apps, wo man selber schauen kann, was brauche ich überhaupt für Geld im Alltag, wo setze ich das Geld auch ein, wie viel von dem Budget habe ich bereits gebraucht in diesem Monat. Die Apps, die können sehr nützlich sein. Und die Frage ist da natürlich jetzt auch, was für Daten brauchen die Apps wirklich und für was brauchen sie die?
Ja, das ist so ein bisschen ein klassisches Problem, das mit den Smartphones natürlich sehr prominent geworden ist. Oder, ich kann mich erinnern, als ich das erste iPhone hatte, habe ich eine GPS-Funktionalität abgeschaltet, weil ich das Gefühl hatte, Apple soll nicht wissen, wo ich bin. Der Witz ist eben, wenn man natürlich so Funktionalitäten bei einem Smartphone abschaltet, dann ist es am Schluss immer kein Smartphone mehr. Und bei diesen Apps ist es natürlich ein bisschen ähnlich, oder? Es ist eine Symbiose. Umso mehr, dass man bereitstellt Informationen, umso eher kommt man natürlich dann auch irgendwie ein gescheites Resultat über. Das muss wirklich jeder für sich am Schluss entscheiden, was will der Preis geben, was ist ein Wert schlussendlich.
Welche Daten sind grundsätzlich so ein Szenario wirklich sensibel und welche nicht?
In diesem konkreten Szenario erachte ich es als sinnvoll, dass man sich wirklich mit dem ganzen Thema vorgängig auseinandersetzt. Okay, es kommt zur Situation, ich möchte die Budget-App runterladen, weil ich es sinnvoll finde. Ich stelle aber fest, dass im Prozess innen die App mir x Zeugs fragt. Die App möchte wissen, eben, wo ich bin, wo ich meinen Standort wissen, wo Zugriff auf meine Kontakte, wo Zugriff aufs Mikrofon, auf meine Kamera. Zusammengerechnet sollte das schlussendlich die Frage ergeben, hä, warum braucht eine Budget-App all diese Berechtigungen?
Was macht eine Budget-App damit? Und die Frage einfach auch stellen, wo du sagst, ist das wirklich das, was die Seite braucht oder wo die App braucht, dass sie diesen Service kann bringen für mich, wo ich möchte. Also zum mein Budget kalkulieren, muss die App wissen, wo ich bin, muss die meine Kontakte haben, mein Mikrofon. Nein, eigentlich nicht.
Ja, ich sehe das schon auch so. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, eben wenn genaue Geolokalisierung ist, dann kann man natürlich dann irgendwie auch abschätzen, was sind die Kosten im Alltag und könnte ich das in Relation setzen. Anhand von der Anzahl Kontakte könnte man jetzt herausfinden, ja, ist die Person gut vernetzt oder eher jemand, wo nicht so einen grossen Freundeskreis hat, ist unter Umständen auch nützlich, um irgendeine Budget-Aussage zu machen, aber ich denke, für die Kernfunktionalität selber ist das ziemlich sicher nicht erforderlich.
Gibt es so typische Momente, jetzt gerade bei so Budget-Apps beispielsweise, wo ihr die Erfahrung gemacht habt, oder dass Leute wie ich, die die Apps vielleicht mal brauchen und finden, ah, ist noch nett und kann man mal ausprobieren und man hat eine Idee, am Schluss sagen so, oh, das hätte ich vielleicht doch besser gewusst im Vorfeld oder das hätte ich vielleicht doch genauer sollen anschauen.
Nehmen wir jetzt an, du sprichst die Situation an, wenn eben die App plötzlich selbstständig Zugriff erlangen auf meine Banking-Applikationen. Ja, spätestens dann ist das wirklich, sollten die Alarmglocken läuten oder wirklich als Red Flag platziert werden, dass es in dem Sinn wirklich die Basisfunktionalitäten von so einer App eigentlich gar nicht mehr entspricht.
Es gibt einen Begriff, sogenannte Dark Patterns. Was verbirgt sich hinter dem Begriff, wenn es eben genau um den Consent, also um die Einwilligungen geht?
Ja, das Ziel von den Dark Pattern ist natürlich, dass der Kunde oder der Nutzer das macht, was man sich wünscht als Serviceanbieter. Und der Klassiker ist, dass zum Beispiel der Consent-Knopf farbig ist und sehr gross oder prominent oben. Gewisse tun ja anbieten, dass man dann ja die einzelnen Cookies eben anschauen kann. Dort ist auch so ein bisschen der Trick, dass es dann 7 Millionen Cookies hat und man muss jedes einzelne deaktivieren, was eh kein Mensch mehr macht. Oder dann stört man eigentlich, es ist ganz klar, was am Schluss der User wird machen. Entweder braucht es dann gar nicht mehr, verrührt die Hand, oder er findet, also komm, akzeptieren wir die Cookies.
Das sind so die perfiden Techniken, die man aus dem Verkauf auch kennt, oder was heisst, lieber Philippe, ich gebe dir mal einfach ganz viele Informationen, die du alle nicht kannst erfassen. Somit kannst du sehen, was ist relevant und was nicht. Das sind die üblichen Kommunikationsmechanismen, die man erkennt aus der Verhandlungstechnik und aus dem schlechten Verkauf, nicht aus dem guten.
Ja, wir sind natürlich auch ein bisschen konditioniert. Oder? Wenn ich einen Button sehe, der grün ist und ich bin müde, dann klicke ich den noch eher an, wenn ein Button, der rot ist.
Der grün ist ja positiv und gut, also klicke ich den eher an. Ja. Ich finde es noch spannend. Ich glaube, jetzt in dem Moment für mich der Weg, zum sagen, wie setze ich mich eher damit auseinander, ist, glaube ich, genau die Neugierde. Wo ich sage, was versucht man mir da zu suggerieren? Und genau dann, wenn man sagt, ah, ein grüner Button, was wollen sie, dass ich sehe und was wollen sie, dass ich nicht sehe, dünkt mich noch spannend, zum über genau das sensibilisieren.
Ja, sensibilisieren hast du jetzt gerade wirklich richtig angesprochen. Oder? Ich finde es wichtig, dass man dort wirklich den Benutzer wirklich noch einmal darauf aufmerksam macht. Oder? Weil Psychologie oder der psychologische Aspekt spielt wirklich hier eine ganz grosse Rolle. Und je nachdem ist es wirklich much entscheidend, wenn man allenfalls eben 4, 5, 6 Sekunden würde warten, in dem Sinn mit der Entscheidung zu treffen. Und sensibilisieren ist definitiv ein grosser Aspekt in diesem Bereich. Ja.
Und wie überall im Leben, oder? Wenn ich merke, oh, da ist mir etwas gerade zu viel oder ich werde verleitet, möglichst schnell, möglichst viel, in dem Moment kurz innehalten, einmal durchschnaufen, Schluck Wasser trinken und dann erst weiter.
Es ist ja so, weil, sind wir mal ehrlich, wenn es um so App-Sachen geht, eigentlich ist man ja selten unter Zeitdruck, dass man innerhalb Sekunden muss entscheiden. Meistens könnte man auch sogar noch einen Tag, zwei drüber schlafen und würde es dann vielleicht auch anders sehen oder sogar vergessen haben, weil es gar nicht so wichtig ist. Die Entschleunigung hilft sicher, sich gegen so Sachen können zu wehren.
Oft heisst es dann nur jetzt, nur in den nächsten 30 Sekunden und du musst sofort handeln und auch in diesem Moment. Der Philippe strahlt, sagt, ja, in diesem Moment einfach mal schnell lächeln und wenn es mich als Kunde wollen sie mich auch in 30 Minuten noch, oder?
In der Regel ist es wirklich so, dass man eben bei diesen verschiedenen Onboarding-Prozessen, wenn man es würde unterbrechen, hat man allenfalls wirklich noch eine weitere Möglichkeit, um das nochmal aufzunehmen. Von dem her,
jetzt hat der Markt die Dark Patterns angesprochen, eben, dass man sagt, wir geben dir viel zu viele Informationen, dass du nicht kannst filtern oder einen grünen Button, um zu sagen, da ist alles in bester Ordnung und einen roten Button, wo es heisst, da klickst du dann vielleicht eher nicht drauf. Was macht, um es positiv auch anzuschauen, was macht eine gute Einwilligung in diesem Moment aus?
Aus meiner Perspektive sicher eine verständliche Sprache, dass man wirklich dort mit kurzen, prägnanten Sätzen erklären, warum dass man die Daten erheben, warum dass sie notwendig sind. Und allenfalls nach jeder Option, wo Daten erhoben werden, vielleicht eine kurze Erklärung, wo dass die schlussendlich eingesetzt werden.
Jetzt gibt es ja den Grundunterschied über Daten nutzen, um zu sagen, ich möchte gerne einen bestimmten Service beziehen oder eine Firma möchte gerne Daten nutzen, um eben ein komplettes Profil zu bauen. Wo ist da genau der Unterschied? Auf was muss ich achten in beiden Fällen?
Ich denke, hier müssen wir unterscheiden einerseits zwischen dem Servicebezug, das, was notwendig ist, um einen Service zu beziehen, und das andere reden wir von einem Scoring. gehe ich jetzt mal davon aus. Und dort reden wir über Eintrittswahrscheinlichkeiten. Also es ist wirklich, wir sollen dort wegkommen von Social Media Mythos zum Beispiel, dass man da ein Profiling würde erstellen oder ein Profil würde erstellen über diesen User, weil Profiling und Scoring ist schlussendlich nicht das Gleiche. Also das sollten wir dann.
Das heißt, die Begriffe wären Profiling und Scoring. Kann man da unterscheiden und sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das eine braucht es, das andere braucht es nicht, braucht es beides? Was ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen jetzt, für mich als Nicht-IT- und Cybersecurity-Spezialist?
Ja, ich denke, im Beispiel vom Online-Shopping braucht es beides. Jetzt ich zum Beispiel als Serviceanbieter, wenn ich einer wäre, wäre froh, wenn ich jetzt gewisse Profile hätte von den User. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch Scoring in dem Sinne im Einsatz haben.
Also gewisse Profile heisst, oder wie alt plus minus ist der,
ja,
ist der
genau,
Nutzer? Kundensegmentierung. Kanton Zürich, Kanton Genf, wo ist der plus minus? Aber das sind bestimmte Daten, wo du sagst, die müssen einen sinnvollen Zweck verfolgen, dass man mir eine saubere Dienstleistung kann erbringen.
Richtig.
Profildaten, die über das rausgehen, die braucht es nicht und die gehören dort eigentlich auch nicht her.
Ja, genau. Dort spielt wiederum Transparenz in der Kommunikation wirklich eine ganz grosse Rolle, wie man das in dem Sinn von Anfang an darlegen, den User gegenüber.
Gut, Profiling ist mir klar. Und jetzt haben wir noch den zweiten Begriff, das ist über das Scoring. Was heisst das genau?
Scoring sind in dem Sinn Daten, die man für Eintrittswahrscheinlichkeitsrechnungen einsetzen, für Use Cases im Bezug auf einen Service, der angeboten wird, hat aber wirklich nichts direkt zu tun mit dem Profil selber, wo von einem User selber allenfalls angelegt wird.
Genau. Aber sind Daten, die relevant sind, um eben eine Reise können buchen oder zum können ein bestimmtes Auto kaufen oder für ein Krankenversicherungsangebot, je nachdem, Daten, die dort gebraucht werden, aber nicht Teil von meinem Profil nachher werden.
Ganz genau, ja.
Und da schauen, für was brauchen die Daten, was macht wirklich Sinn bei dieser Firma, bei diesem Leistungsanbieter. Das ist deine Empfehlung, die du sagst, ja. So müsste das funktionieren. Also, neue Begriff gelernt, Profiling und Scoring. Marc, du hast dich natürlich kennt. Was sind die drei Fragen, die Hörerinnen und Hörer, die ich müsste stellen auch, bevor wir überhaupt über so Transaktionsdaten teilen?
Also, es gibt eigentlich nur eine Frage, bin ich der Meinung, und zwar die ist eben, muss es sein und erfüllt es den Zweck, den ich anstrebe? Mhm. Und ist ganz einfach, wenn die Antwort nein ist, dann ist eigentlich die Geschichte schon gelaufen. Aber eben, manchmal ist man verlockt oder hat man das Gefühl, man müsste oder man sollte oder man könnte oder man verpasst etwas. Ja.
Wenn man nicht noch alles Mögliche zusätzlich abgibt, gibt es so eine Minimalvariante in dem Moment oder eine Best Practice, dass man sagt, ich gebe die Daten ab, die relevant sind, wenn ich einen Flug möchte buchen und ich verweigere die Eingabe, zum sagen, wo ich her möchte reisen, macht das schlicht keinen Sinn, oder? Oder du mit den GPS-Daten, wo du früher gesagt hast, ich möchte das Smartphone nutzen, aber das Handy darf nicht wissen, wo ich bin, möchte aber gerne Location Service. Also das sind dann so Sachen, die dann nicht aufgehen. Also was möchte ich wirklich nutzen, was ist mir wirklich wichtig? Und was ist nice to have oder vielleicht ein Effekt, den ich dann morgen überlege, nein, wollte ich eigentlich doch nicht.
Wir kommen wieder zurück zu Risikoabwägung, Risikoappetit. Aber grundsätzlich sehe ich es wieder, Marc. Grundsatzfrage, was ist oder welche Daten möchte ich für die Basisdienstleistungen freigeben? Mhm. Was ist erforderlich, damit ich überhaupt zu dieser Dienstleistung komme? Und alles andere ist on top. Kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt schauen, wenn ich weitere Features möchte freischalten, muss ich allenfalls weitere Daten freigeben, dann kann man das nochmal neu beurteilen. Aber ich denke, für Basisdienstleistungen kann man das anschauen, beurteilen, die wirklich die Grundlagen weitergeben und dann so kann man entsprechend von dem Dienst in dem Sinn ja, profitieren. Ja.
Jetzt haben wir sehr stark über den Zweck geredet beim Scoring. Das heisst, für welchen Zweck werden die Daten wirklich eingesetzt? Weitere Kriterien werden ja der Umfang. Oder welchem Umfang? Für welche Dauer müssen die Daten dann verfügbar sein, genützt werden? Kann ich das auch wieder rufen? Das wären ja auch noch Themen, die man gleichzeitig anschneiden müsste.
Genau, das sind Themen, die von Anfang an müssen mitgetragen werden oder getragen werden an den Benutzer. Schlussendlich, dass die wirklich sich im Klaren sind, in welchem Umfang werden Daten da erhoben, welche Möglichkeiten, wo genau oder wo konkret hat man die Möglichkeit, das zu widerrufen. In der Praxis sehen wir gute und schlechte Beispiele, oder? Eben kann man ziemlich schnell das Ganze wieder rauf. Auf der anderen Seite muss man wirklich sehr, sehr tief graben, je nachdem auf einer Webseite, wo das überhaupt möglich ist. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein.
Was heisst das, schnell können wieder rufen? Reden wir von einem Klick, den man machen kann? Oder reden wir von einem Monat, von 3 Monaten? Was sind so Dauern, wo Daten eben wieder gelöscht werden oder aktiv können wieder rufen werden? Was ist da?
Ja, viele Anbieter machen es natürlich absichtlich ein bisschen schwierig, dass der Kunde natürlich dann nicht einfach so kann, gerade wieder das erreichen, was er will. Sprich, eben, dann gibt es irgendwelche Formulare, die da so ein bisschen versteckt sind, wo man dann ein bisschen schaurig viel muss ausfüllen.
Gut, Daten sind ja das Asset in einer Firma. Eben, je mehr Daten, dass ich habe, je mehr, dass ich weiss, umso besser funktioniere ich
auch. Das ist es so.
Also, als Firma hast du ja kein Interesse, zu sagen, wir geben die Daten wieder retour und wir nutzen die.
Genau, die Datenschutzgrundverordnung von der EU ist da sehr strikt, hat das eingeführt. Auch in der Schweiz ist man da eigentlich strikt. Es ist einfach so, wenn jetzt sich ein Unternehmen nicht daran hält, muss man den Rechtsweg einschlagen. Das ist sehr aufwendig. Aber die meisten Unternehmen, professionell geschäftet, die bieten natürlich dann die Möglichkeit schon an. Aber dann gibt es dann auch so ein bisschen die Hintertür, dass man immer sagt, ja, wir löschen die Daten, quasi nicht gebraucht werden, aber die technisch gebraucht werden, die behalten wir. Und dann gibt es dann auch so ein bisschen einen Ermessensspielraum, der dann manchmal ein bisschen schwierig ist.
Der liebe Ermessensspielraum, das heißt nicht Ermessensspielraum, der schwierig ist, oder? Gibt es Möglichkeiten, dass man als Kunde, dass ich echte Wahlfreiheit habe? In dem Moment, oder, wo man natürlich muss sagen, wenn ich bestimmte Daten nicht abgebe, dann funktioniert der Service nicht in der App oder der funktioniert dann nicht auf dem Online-Kanal. Also kann ich den Service faktisch gar nicht brauchen.
Ja, und das ist ja so. Es sind natürlich dann auch alle Services, alle Mitbewerber sind dann so ein bisschen ähnlich. Und dann gibt es dann auch so ein bisschen einen Consent unter den Anbietern, wie dass man sich am Kunden gegenüber verhält. Sicher nicht ideal, aber eben, wie wir gesagt haben, das ist ein Abwägen. Will man es, braucht man es? Ich denke, eigentlich könnten wir auf viele Sachen verzichten im Internet.
Ja, ich denke, es gibt gewisse Services, oder wenn man dort an diesem Punkt gelangt, oder dass man wirklich nur unter Zwang den Service kann beziehen kann. Ja, einerseits Benutzerfreundlichkeit, naja, sei dahingestellt und allenfalls baut man da in dem Sinn wirklich Vertrauen in dem Sinn gegenüber den Kunden, wenn man da wirklich dem Zwang ausgesetzt wird. Ist die andere Frage. Für mich persönlich würde das bedeuten, dass das in dem Sinn, ja, weniger in Frage würde kommen, wenn ich da unter Zwang würde stehen, dass ich da wirklich keine Möglichkeit hätte, dem, ja, zu entkommen. Und für einen Serviceanbieter bietet sich eben genau dort die Möglichkeit, oder Vertrauen zu schaffen gegenüber der Öffentlichkeit, ja.
Ich habe es auch schon gehabt, dass ich irgendwie so viele Daten wende, dass ich irgendwie finde, jetzt nehme ich das Telefon in die Hand oder ich gehe jetzt dort schnell vorbei, wenn das irgendwo, und wechsle auf einen analogen Weg.
Und das funktioniert? Oder hat funktioniert?
In vielen Fällen ja. Also im Flug kannst du per Telefon buchen, wenn es mir jetzt mühsam wird und Sachen nicht funktionieren. Oder gehst du mal noch in ein Reisebüro mit einem Reisekatalog, einfach als Beispiel.
Also das ist sicher ein guter Tipp. Ich muss jetzt sagen, da bin ich vielleicht zu digitalisiert. Das wäre mir jetzt da relativ spät in den Sinn gekommen. Aber,
wenn du etwas musst bauen musst, anstatt das online zu bestellen, fährst du in den Baumarkt.
Das ist so, ja.
Du gestellt, das ist ja manchmal auch noch spannend, oder?
Genau.
Nein, der analoge Weg ist sicher eine Möglichkeit und sonst, was empfehlen dir?
Ja, ich denke eben, wachsam sein, sich auch mit Rechtslage ein bisschen lernen auskennen. Das muss man ja nicht über Monate hinweg sich da mit dem Datenschutzgesetz auseinandersetzen. Aber es ist immer nützlich zu wissen, was kann man und auf was kann man bestehen als Kunde. Und zum Teil gibt es schon spezielle Anforderungen oder Vertragsbestandteile, wo man dann schon dann eigentlich relativ früh, bevor man überhaupt den Vertrag eingeht, merkt, dass das ein Partner ist, der ja, vielleicht ein bisschen suspiziös unterwegs ist zum Teil.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt ja noch quasi Cookies, wo dann Daten dürfen weitergegeben werden, auch noch an weitere Anbieter, an Drittparteien. Jetzt ist es ja spannend, wenn der Philippe gewisse Daten von sich, die gibt er mag, gewisse Daten gibt er mir, und hintenrum arbeiten wir aber zusammen. Dann passiert doch genau das, dass ich eben wirklich ein Profil aufbauen von Philippe mit verschiedensten Social-Media-Plattformen und. Und wenn die Daten zusammenkommen, habe ich ein perfektes Profil, ohne dass du jemals dem perfekten Profil zugestimmt hast, sondern eben nur einzelne Teile, so kleine Päckchen, die du noch mit abgegeben hast, aber im Hintergrund werden die zusammengeführt. Dann ist es ja nicht mehr ganz so harmlos, Marc.
Ja, ich bin da ein bisschen provokant im Sinn von, ich bin ein Post-Privacy-Mensch. Also das bedeutet, ich bin der Meinung, die Privatsphäre, wo wir aufgewachsen sind, die gibt es schon lange nicht mehr. Und unsere Kinder und Enkelkinder werden das noch aus Märli hören, wie das früher war, als wir jung waren.
Das heisst aber nicht, dass du aufgegeben hast, oder?
Nein, gar nicht. Es bedeutet einfach, man muss sich anders arrangieren. Ich bin der Meinung, man muss sich dessen bewusst sein, man muss sich bewusst sein, was das bedeutet, dass viele Daten rum sind, dass man die Daten auch nicht mehr zurückholen kann, dass die Profile können erstellt werden über kurz oder lang. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man natürlich dann auch gewisse Robustheit aufbauen für gewisse Angriffsszenarien. Also eben, wenn dann ein Phishing kommt, weiss ich unter Umständen schon, hey, die Information, die in dem Phishing gebraucht wird, die ist irgendwo schon mal publik geworden. Also sprich, auf den ersten Blick sieht es zwar aus, wie wenn die etwas über mich wissen, wo quasi legitim ist, aber eigentlich wissen das schon so viele Leute, dass das gar nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal wäre von dem Phishing.
Also du sagst, es ist normal, dass die Datenbestände irgendwo zusammengeführt werden und dass da grössere, aus kleinen Datenpaketen grössere gemacht werden.
Da gibt es sicher definitiv Leute, die sich darum bemüht sind, das zu erreichen. Aber eben, das bedeutet nicht, dass jedes Unternehmen logischerweise mit diesen Daten umgusselt und das verschuttet und so. Aber eben in der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass gerade in gewissen Ländern, dass man dann da den Datenschutz ein bisschen anders wahrnimmt, als wir vielleicht als Europäer oder Schweizer.
Gut, da bin ich froh, sind wir, wo wir sind. Oder? Wie merkt man denn grundsätzlich eben so einen Consent-Flow? Das sind ja ganz viele englische Begriffe. Oder so eine Einverständniserklärung, die ich da abgebe und wie das funktioniert. Ist das eher Aufklärung? Ist das eher informativ? Oder ist man mich da gerade am Überreden? Wie man das vorgehört? Eben mit grünen Knöpfen und hin und her. Wie merkt man das?
Ja, genau. Also, du sagst es, oder? Wir brauchen da sehr viele englische Begriffe, Consent und so weiter. Wenn wir wirklich das Ganze wollen, jetzt einfacher gestalten oder Datenschutzbedingungen, Einwilligungserklärung oder ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man, wenn man sich mit solchen Themen oder solchen Dokumenten auseinandersetzen, verständlich, okay, verstehe ich wirklich auf den ersten Blick oder in den ersten Sekunden, um was es da geht, was möchte ich da freigeben oder wird ich da wirklich auf endlose schlaufenden Seiten weitergeführt, wo es fast unmöglich wird, herauszufinden, was da genau passieren wird. Und dort liegt in meinen Augen wirklich so der Krux in dem Sinn, oder? Wird dort transparent erklärt, welche Drittparteien das da genau involviert sind, oder wird da nur gesprochen von Drittparteien und ich habe als Benutzer keinen Plan, wer da dahinter steckt, oder? Und dass ich nachher, gewisse Punkte, wo man nachher unter anderem nicht mehr selber in der Hand hat. Und dann muss man wirklich so abwägen, okay, Drittpartner, ich habe keinen Plan, wer dahinter steht, will ich das wirklich oder nicht?
Ich finde es so nett. Und meistens kommt dann der Satz, der heisst, lieber Marc, lieber Philippe, weil wir euch so gerne haben als Kunden und weil wir unsere Dienstleistung für euch noch viel, viel besser machen wollen, möchte ich mir gerne einfach noch 2-3 weitere Daten, weil wir finden, dann können wir dir noch mehr Qualität bieten. Stimm doch bitte allen möglichen Geschichten zu. In diesem Moment sage ich auch bitte, ist auch skeptisch, Filter. Was brauche ich wirklich, dass du mir den Service kannst bieten kannst? Oder wie gehen wir mit so einem Satz um?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, ob es ein Anbieter ist, den ich wirklich brauche, also einen Service, den ich wirklich beziehen will und ob, also ich persönlich jetzt, ob mir der sympathisch ist, oder? Und es gibt Unternehmen eben, wo man nicht kennt oder wo man eh weiss, dass man nur eine Transaktion mit ihnen hat. Aber eben, wenn ich natürlich regelmässig dort einkaufe und ich habe das Gefühl, es gibt wirklich irgendeinen Mehrwert, ich komme vielleicht eben dann irgendeinen Rabatt über oder zum Geburtstag irgendeinen Gucci oder was immer. Dann kann man es eben anfangen abwägen, was ist einem der Datenpunkt oder die Datenpunkte wert. Muss wirklich jeder selber entscheiden und ich denke, es ist Fall zu Fall unterschiedlich. Oder vielleicht sogar von Tag zu Tag.
Aber herschauen, also in dem Moment, wo ich mit so einem Satz komme und sage, Marc, gib mir noch ein bisschen mehr Daten, dass ich meinen Service noch besser gestalten kann, sagst du, was brauchst du wirklich, was nicht. Herschauen, entscheiden, wir sind alles erwachsene Leute, also gewisse Vernunft hilft auf jeden Fall.
Oh, das auf jeden Fall, ja.
Ich möchte gerne noch auf das Thema Identität kommen, weil Identität, digitale Identität heisst auch, Zugang bekommen zu Dienstleistungen, Zugang zu Möglichkeiten, überhaupt können zu leben. Es ist ja fast existenziell, dass wir digitale Zugänge haben heutzutage. Gibt es konkrete Betrugsmuster, Marc, die du siehst, gerade auch bei Privatpersonen, wo du sagst, da muss man aufpassen bei diesen Betrugsmustern, weil die doch irgendwo perfid sind und psychologisch doch ja, so sind, dass das eben doch leider funktioniert, da müssen wir die Augen aufmachen.
Ja, also ich denke, das ganze Cybersecurity-Zeug oder die Angriffsmuster haben sich natürlich massiv verbessert und der Cybercrime hat sich professionalisiert in den letzten 20, 25 Jahren. Das bedeutet, für die potenziellen Opfer ist es nicht einfacher geworden, eben weil halt Gegenstellen aufgerüstet haben und besseres Verständnis haben. Gleichzeitig ist es aber auch für uns Konsumenten besser geworden, eben so Sachen, dass man auf dem Handy kann für einzelne Apps Mikrofon freigeben, das ist nicht immer der Fall gewesen, oder? Also man hat da gewisse Mittel. Darum es hat sich auch in Bezug auf Verteidigung verbessert und es ist sehr wichtig, dass man über die Themen redet. Oder weil wenn das Risiko nicht bekannt ist, dann ist man sich dessen einfach nicht bewusst und dann läuft man quasi ins offene Messer, wenn man es nicht sieht. Und darum ist das sehr wichtig.
Also Angriff entwickelt sich weiter, aber auch der Schutz entwickelt sich weiter. Und genau. Gleichzeitig mit mir als Konsumentinnen und Konsumenten einfach weiterhin die Augen offen behalten und schauen, was passiert. Wie mit allem in der Welt,
genau.
Wo sich entwickelt, am Ball bleiben, sich interessieren. Und das langt auch, wenn man das in einem gesunden Maß macht und sich auch darüber unterhaltet.
Ja, das ist ja so. Vor allem, es muss ja nicht jeder ein Cybersecurity-Spezialist werden. Genauso wie nicht jeder muss ein Automechaniker werden. Aber einfach so grundlegende Sachen zu wissen und zu berücksichtigen, ist sicher nicht falsch.
Ich möchte gleich noch konkret werden, Marc. Was sind konkrete Betrugsmuster bei Privatpersonen, wo du wahrnimmst, wo du sagst, da ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir die mitnehmen und dass in diesem Moment, eben genau in diesem Moment passiert, dass wir nicht über die Straße rennen, sondern schauen, hören, laufen, zuerst einmal kurz durchschnaufen.
Ja, der Klassiker und Dreh- und Angelpunkt ist seit Jahrzehnten das ganze Phishing, oder? Dass man das Opfer irgendwie mit einbezieht in Angriff und das Opfer dazu verleitet, etwas Falsches zu machen. Das wird dann noch die nächsten Jahrzehnte eigentlich ein Dreh- und Angelpunkt sein. Was sich natürlich verändert hat, ist eben, dass der ganze Cybercrime-Bereich professionalisiert worden ist. Es ist viel mehr Geld drin, viel mehr Leute, viel höheres Niveau. Und da haben natürlich gerade so Mechanismen wie KI haben natürlich maßgeblich geholfen, dass solche Angriffe schneller und einfacher professionalisiert werden können und auch auf ein höheres Niveau kommen. Also es ist dann bedeutend schwieriger zum Teil gewisse Sachen rechtzeitig zu erkennen, wenn das wirklich gut gemacht ist.
Was sind die neuen Standards, wo da gesetzt worden sind, technisch? Und das heisst, oder das hat sich alles weiterentwickelt technisch?
Ja, es fängt natürlich eigentlich schon nur an. Eben, früher hat man wahnsinnig viele schlechte Phishing-Mails gehabt, gerade wenn sie auf Deutsch oder in der Landessprache sind. Im Zeitalter von ChatGPT kann man sehr gute Phishing-Mails innerhalb von ein paar Sekunden fabrizieren.
Wie sieht es aus deiner Sicht aus? Was nimmst du wahr auf dem Markt draussen, was da passiert, Philippe?
Ja, Stichwort Professionalisierung von diesen Angriffsmuster, oder? Man sieht wirklich ganz gut in der Praxis, oder man sollte das wirklich als grosses Ganzes sehen, oder? Phishing ist ja wirklich so fast sagen wie der erste Schritt. Und dank der Technik hat man einerseits die Möglichkeit, um wirklich professionelle E-Mails aufzusetzen. Aber nicht nur E-Mails, sondern man hat auch die Möglichkeit, wirklich sehr ähnliche Webseiten aufzubauen mit minimalem Aufwand. Man hat in den Medien ein breites Publikum, das man erreichen kann. Man sieht, in den Medien ist es natürlich auch ein Thema, unter anderem mit Investmentmöglichkeiten, mit Alibi, Zinssätze, wo da möglich sind, wo da in der kürzesten Zeit erreicht werden können, oder? Und das ist wirklich die Gefahr für die Öffentlichkeit, oder dass man genau mit solchen wirklich professionellen Auftritten die Leute erreicht und in dem Sinne auch noch mit dieser Masche kann.
Also es sieht professionell aus und das musst du sofort handeln und nur noch jetzt und wenn du jetzt gerade, dann hast du noch extra den und den Vorteil in diesem Moment. Das ist wie ein Sonderangebot, wo ich irgendwo davor stehe im Supermarkt und finde, ist das wirklich ein Sonderangebot? Brauche ich das Produkt wirklich? Macht das wirklich Sinn? Und ich finde es richtig too good to be true. Wenn etwas einfach zu gut tönt, zum wahr sein, du nix mag, dann ist es vielleicht auch einfach nicht ganz so wahr.
Ja, das ist definitiv so. Also ich habe Freude an schönen Uhren und die sagt mir auch, man kauft nicht nur die Uhr, sondern man kauft auch den Verkäufer. Also sprich, oder wenn dann der Verkäufer dubios wirkt, aber die Uhr legitim wirkt, ist dann das trotzdem ein Signal, dass etwas abweichend könnte sein.
oder der Preis so genau, viel tiefer genau, ist von genau diesem Uhrenmodell als in der Bijouterie an der Bahnhofstrasse, dann wird irgendetwas komisch sein. Also Augen offen behalten, das ist wichtig, schauen, hören, laufen, wie wenn man über die Strasse geht und oder eben sagt, ich habe das Angebot, das mir irgendwo an einer dubiosen Strassenecke gemacht wird, für eine Luxusuhr zu einem wunderbaren Preis. Und das Angebot steht nur in den nächsten 5 Sekunden. Genau die gleiche Vorsicht, die brauchen wir natürlich auch online. 2026, was sind plus minus Prinzipien, wo man sagt, die müssten Standard sein, jetzt auch aus Firmensicht, zum Vertrauen schaffen? Was kann eine Firma machen, um zu sagen, Marc, du kannst mir vertrauen, ohne dass wir es wahnsinnig kompliziert machen?
Ich denke, A und O ist schlussendlich die wirklich transparente und offene Kommunikation. Oder wenn das Zeug super dokumentiert und zugänglich ist und plausibel, dann ist das einfach ein starkes Signal. Oder? Und es gibt natürlich dann auch, oder ich finde es natürlich dann immer spannend, wenn dann mal ein Zwischenfall ist, wie geht das Unternehmen mit dem Zwischenfall um? Dort gibt's leider auch so, dass man mit den Medien immer wieder, dass dann so die PR-Statements kommen, wo ich natürlich dann vom Schiff aus merke, dass da einfach quasi die Wörter zusammen gesetzt worden sind, um irgendwie die Leute beruhigen, aber eigentlich im Hintergrund brennt die Hütte. Und das ist für mich dann eigentlich immer ein ganz schlechtes Signal, dass man dem Anbieter natürlich mittel- und langfristig ein bisschen skeptischer gegenüberstehen.
Also wenn etwas passiert, wie geht die Firma damit um? Zum sagen, wir nehmen es ernst, das PR-Statement von der Marketingabteilung, dann eher ein bisschen zurückhaltend geniessen, sondern genau hinschauen, wird die Sache ernst genommen, lernt man daraus, ja oder nein, wird da kommuniziert, was ist konkret schiefgegangen und welche Daten sind betroffen gewesen. Was sind Standards, die du sagst, im Prinzip 2026, die müssten greifen?
Ich denke, wirklich so, wie es der Marc gesagt hat, oder im Rahmen von einem Serviceangebot wirklich Transparenz von Anfang an, dass das wirklich auf den ersten Blick ersichtlich ist, was passiert da genau, also aus Seite Benutzer in dem Sinn, allenfalls noch eine Anlaufstelle schaffen, wo das die Anliegen reinkommen können und entsprechend bearbeitet werden. Das schafft natürlich Vertrauen auch für die Kunden, für die, die entsprechend Unklarheiten, Fragen, Ängste, wie auch immer, dass man dort wirklich proaktiv kann Antworten gegen aussen geben, dass man kann sagen, wir kommunizieren transparent gegenüber euch und ihr könnt uns vertrauen.
Das wie ist wirklich, sieht das auf dem Bildschirm aus, auf dem Screen, wenn ich auf einer Webseite bin?
Ja, wir kommen wieder zum Beispiel, oder, Möglichkeiten haben, Opt-out zum Beispiel, dass man wirklich dort kann aussteigen, jederzeit, dass ich wirklich dort Entscheidungsfreiheit habe, zum sagen, okay, das möchte ich freigeben, das möchte ich freigeben, aber die Daten oder die Art von Daten möchte ich nicht freigeben und das wird auch so behandelt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich so auf dem Bildschirm auf den ersten Eindruck sieht. Ja.
Aus Firmensicht, wie kann ich messen über all die Cookies und die Consents und so weiter, ob die wirklich verstanden werden und nicht einfach nur abgeknickt werden mit einem schnellen Klick auf die grüne Button? Ich habe ja auch das Interesse daran zu wissen, wie gehe ich mit meinen Kunden um?
Ja, also die Statistik, die wir ganz am Anfang gehört haben, die ist ja eigentlich schon die Messung. Und ich weiss nicht, ob es Sinn macht, dass man das selber misst, ob man wirklich das Interesse hat, das Unternehmen.
Ja, ich denke, als Unternehmen hat man das Interesse, das sicher auch zu messen. Man hat die technischen Möglichkeiten, analytisch da vorzugehen oder zu schauen, okay, wo klicken unsere Benutzer, klicken die wirklich weg, gehen die unsere Infobanner zusätzlich auch noch anschauen, die wir erklären. Und das sind nachher so Zahlen, wo man zusammentragen kann, um zu schauen, okay, wird die Botschaft verstanden, die wir da weitergeben wollen, oder wird da eher im Schnellgang einfach alles angelegt und weitergeht?
Wir reden ja eigentlich über grundlegende Lebens- und Alltagsfragen, wo wir unterwegs sind. Das heisst, das sind Themen, wo wir genauso wie wir eben mit der Familie, mit den Kids gehen üben, wie laufe ich über die Strasse, schauen, hören, laufen. Das sind Themen, wo man eigentlich auch in der Familie sollte ich ansprechen. Mit den verschiedensten Generationen. Am Familientisch einmal sagen, wie gehen die mit ohne Passwörter um, wie gehen die mit ohne Daten um. Das ist nicht ein Thema, das Angst machen muss, sondern das einfach auch in die Alltagskommunikation gehört. Ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, der sagt, ja, was meinst du mit 2-Faktor-Authentifizierung? Ich mache das nicht, das ist mir zu mühsam. Wo ich dann sage, hey, aber jetzt sitzen wir her und wir reden darüber, was ist da dahinter und warum braucht es das und warum ist das einfach? Themen, die in den Alltag an den Familientisch gehören, an den Tisch gehören zwischen Freundinnen und Freunden, die miteinander schwätzen.
Ganz wichtig. Ich denke, durch so Gespräche wird auch Vertrauen aufgebaut in der Familie oder in der Beziehung. Das finde ich ganz wichtig. Aber auch ein wichtiger Aspekt finde ich, dass man dort nicht mit Panik in dem Sinn arbeitet, sondern dass man wirklich den Nutzen aufzeigt. Es ist, glaube ich, in vielen Situationen ist es so, wenn man etwas möchte erreichen, soll man ja nicht mit den Ängsten, mit den Nachteilen kommen, sondern du sollst probieren, Vorteile aufzuzeigen. Und wenn man genau die Rolle hat, wo man das Know-how hat, wo man das weitergeben kann, in der Familie innen zum Beispiel, dann können wir eben genau aufzeigen, warum das wirklich gut ist, wie schnell das teilweise gemacht ist. Ich beispielsweise habe mich auch schon selber verwünscht, wenn ich meine Accounts durchgeprüft habe, habe ich halt wirklich mit der Schrecken festgestellt, dass ich in der Vergangenheit, also vielleicht vor 10 Jahren ist das so gewesen, für gewisse Services musst du wirklich einen Account anlegen und den habe ich wirklich eins gebraucht und dann nie mehr. Und dann geht man das anschauen oder das sind sozusagen wie ja, Profilleichen, die da rumliegen in der digitalen Welt, das hat man nie bereinigt, oder? Und ja, das passiert vielen Leuten, das ist so schnell gemacht und vielleicht könnte man dort ansetzen, oder dass man dort eine Bereinigungsaktion könnte starten, dass man eben Sicherheitsfeatures kann aktivieren, wo ziemlich schnell gemacht werden, wie Multifaktor-Authentifizierung. Und dann, wenn man das einen gewissen Stand erreicht hat, hat man allenfalls noch die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen tiefere Technik zu gehen, mit zum Beispiel erklären, was Passkeys sind oder wie auch immer. Und,
ja. Aber grundsätzlich mal schauen, wo habe ich überall Profil, wo habe ich überall Passwörter, das einmal zu reduzieren. Im Browser findet man das ja auch. Und auch in der Familie zu diskutieren. Ich habe ganz spitzfindige Götti-Kinder, die in der Familie was sehr schnell herbringen, alle Passwörter überzukommen für Netflix und Disney Plus und all die Geschichten. Irgendwie schaffen sie es immer. Und die Eltern haben jetzt gesagt, sie sind dran wirklich mit den Jungs zusammen, wird besprochen, wer hat wo welche Zugänge und warum hat das Mami oder der Papi und warum, lieber Junior, hast du den ganz bewusst nicht? Also auch da Regeln, Konsequenzen, was haltest du von so einem Vorgehen, Marc?
Unbedingt. Also ich habe ein paar hundert Vorträge in meinem Leben gegeben, wo mein Sohn in der 2. Klasse war, ist die Frage, ob man die Eltern würden ihren Job vorstellen und ich habe gefunden, ja gut, das ist einfach ein Vortrag mehr. Ich habe aber dann realisiert, dass natürlich so 8-jährige Kinder nicht wissen, was Cyber ist, nicht wissen, was Security ist, also man muss dann bei Adam und Eva anfangen. Hat dann ihnen so ein bisschen erklärt.
Du Erwachsenen gut zwischen.
Genau.
Das ist doch gut.
Eben hat dann ihnen erklärt, dass eben zum Beispiel ein schlechter PIN ist das Geburtsdatum. Und sie haben dann das natürlich sehr faszinierend gefunden und ich bin auch sehr erstaunt, sehr positiv, dass das Mädchen da wahnsinnig mitgemacht haben, weil ich hatte dann auf einmal das Gefühl, vielleicht ist es ein bisschen zu jungslastig. Ich habe dann aber auch ein bisschen Klagen bekommen, weil die Kinder natürlich dann heimgegangen sind und die Pins, also die Geburtsdaten von den Eltern ausprobiert haben
und
dann
erfolgreich
sind.
Das ist
schlimm,
genau, oder? Genau. Wenn die Leute sagen, wir diskutieren mit, oder die Familie diskutiert, wenn jetzt aber jemand am Tisch sitzt, sagt, ich verschränke jetzt meine Arme und sage, ja, also mit dem Zeug setze ich mich gerade gar nicht auseinander. Das ist mir jetzt doof, das ist mir jetzt mühsam. Was kann ich kontern, um zu sagen, hey, es geht um dich, es geht um die Existenz, es ist wichtig, Philippe?
Ich versuche dort wirklich genau das aufzuzeigen. Oder? Es ist ja wirklich deine digitale Identität, die ja, nicht gerade auf dem Spiel steht, aber die ist in der digitalen Welt unterwegs und du möchtest ja die auch schützen. Du schützt die ja persönlich auch, du schützt ja deine Wohnung oder dein Haus, was auch immer, deine Assets, deine analoge Assets tust du ja in dem Sinn auch schützen. Warum schützt du deine digitale Identität nicht? Und das ist mit dieser Frage, kann man schon vieles erreichen. Ja,
ich finde das zum Marxis Beispiel mit vom über die Straße laufen. Ich finde das so ein seeliebendes Beispiel. Du könntest möglichst schnell über die Straße rein, aber du haltest an und schaust, kommt ein Auto, gehöre ich ein Auto und dann laufen wir über. Und das haben wir ja auch mal müssen lernen und müssen üben.
Ja gut, das machen sie auch nicht alle, oder? Schauen lassen laufen.
Aber sie haben es mal gelernt und haben Möglichkeiten. Ja, genau darum ist es ja wichtig, dass wir uns eben mit diesen Themen auseinandersetzen und auch kritisch miteinander uns auseinandersetzen. Gibt es zum Abschluss, wenn ihr sagt, schau, das sind die 3 Sachen, auf das musst du schauen, das musst du mitnehmen für unsere Hörerinnen und Hörer, Marc, was sagst du? Die 3 Punkte.
Es ist wichtig, dass man sich auch vor der neuen Technologie nicht verschließt, dass man probiert, das zu akzeptieren und davon zu profitieren. Es ist immer irgendwo durch eine Symbiose. Also sprich, mir gibt etwas, kommt aber etwas über. Und die Transaktion, der muss man sich einfach bewusst sein, was gebe ich und was sind Konsequenzen. Und ja, es lohnt sich, über die Nasenspitze rauszudenken.
Philippe, aus deiner Perspektive, was muss gemacht werden? Was sind die low-hanging fruits, die man ansetzen kann?
Genau, low-hanging fruits können wir sicher bezeichnen, wirklich gesunden Menschenverstand, Entscheidungen zu hinterfragen, sich Zeit nehmen, wirklich für eine Entscheidung. Wir haben es im Gespräch gehabt, oder? Die Möglichkeit rennt uns nicht davon. Auch wenn wir es jetzt gerade nicht entscheiden, haben wir wirklich später in 2 Stunden oder vielleicht auch am nächsten Tag auch die Möglichkeit, weiterzufahren. Man kann sich in der Zwischenzeit noch Gedanken machen, wirklich macht das Sinn? Ist das überhaupt sinnvoll, was ich da würde machen? Und dann die Entscheidung dann treffen.
Und das Ganze gilt natürlich auf einer Webseite, das gilt im analogen, normalen Leben, aber ganz besonders natürlich auch in diesen Apps. Also wenn ich gefragt werde, ich habe eine neue App gerade abgeladen, weil Instagram oder irgendwo sagt, jetzt sofort zugreifen und noch Sonderrabatt und dann kommen die Einwilligungen, wo man überall sollte einwilligen. Wo, sagen die Moment, bei dieser App-Berechtigung, dort ganz bewusst noch mal kurz durchschnaufen?
Ja, wenn es natürlich komplett konträr zu der Funktion ist. Also wenn ich muss ein Mikrofon freigeben, obwohl ich nie vorhand mit dieser App zu reden oder eine Kamera, obwohl die App gar nicht etwas muss aufnehmen muss, finde ich immer dubios, auch Zugriff auf alle Kontakte. Außerdem es ist irgendein WhatsApp, wo ich logischerweise mit den Kontakten kommuniziere. Aber jetzt irgendeine Einkaufs-App in China muss jetzt nicht unbedingt Zugriff auf meine
Kontakte. Wenn die App sagt, wenn du uns den Konzern nicht gibst, dann können wir die Dienstleistung und müsstest auf die ganze Dienstleistung verzichten.
Dann ist es vielleicht besser, dass man einmal verzichtet.
Also die App, dann ganz einfach wieder löschen.
Ja, dann kann man heutzutage Alternativen suchen. Also wirklich in der digitalen Welt hat man wirklich schon fast unendliche Möglichkeiten oder Services. Und wenn man genau so etwas antrifft, dann wird es eben wohl nicht die einzige Option sein. Dann gibt es definitiv andere Optionen auf dem Markt.
Und überall, wo es eben auch Sicherheitsfeatures gibt, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich nutze die mit so einem Authenticator zum Beispiel, das sind Sicherheitsfunktionen, die Sinn machen heutzutage. Was gibt es für weitere Sicherheitsfunktionen aus deiner Perspektive, wo du sagst, die sollte jeder kennen?
Genau, also wirklich, man hat dort das Glück, dass die Devices wirklich oder die Systeme wirklich sehr, sehr fortgeschritten sind. Man hat die Möglichkeit, Passwortmanager zu brauchen, die allenfalls Vorschläge machen. Mhm. Also man muss sich wirklich nicht mehr Gedanken machen, wie das Passwort aussehen sollte. Und wenn man doch noch an einem Passwort hängt, weil es, keine Ahnung, Tierli ist gewesen, wie auch immer, dann können wir das allenfalls kombinieren mit weiteren Zeichen oder einen Satz daraus machen oder wie auch immer. Wenn man im Internet geht, kann schauen, wie schnell das ein Passwort kann knackt werden, wo aus einfachen Buchstaben besteht, ja, dann sollte es eben möglichst ein bisschen zu denken geben. Passkeys brauchen, also wirklich neue Technologien. Aber das erfordert natürlich auch, dass man sich auch mit dem auseinandersetzen und dank der heutigen Möglichkeiten kann man das technische Know-how erlangen mit wenig Aufwand, ziemlich klar erklärt. Dann hat man schon einiges erreicht, wenn man solche Punkte berücksichtigen.
Für alle, die zuhören, jetzt für uns selber, aber auch für die Familie, für die Leute, die uns wichtig sind, wie kann ich so einen kurzen Sicherheitscheck machen, um zu sagen, wenn ich das und das und das sicherstelle, überprüfe oder lösche, dann sind wir eigentlich gut unterwegs.
Ja, ich würde sagen, anfangen wir mit Gehirn einschalten. Dann lohnt sich Two-Factor Authentication, bin ich ein ganz grosser Fan, vor allem wenn es um Sachen eben, wo es auch um etwas geht. Und dann kommen halt so ein bisschen die klassischen Sachen, schauen, dass man Patches einspielt auf dem Telefon und auf dem PC und dass man eine Firewall hat und eine Antivirenlösung, so ein bisschen diese Sachen. Das ist alles heute relativ gut zugänglich und kundenfreundlich. Da ein gewisses Grundniveau zu erreichen, dass man nicht ein Zufallsopfer wird, ist eigentlich mit überschaubarem Aufwand möglich.
Wie der Marc sagt, wirklich Grundniveau erreichen, also wirklich nicht das gleiche Passwort für das Online-Banking und Zalando-Shopping brauchen zum Beispiel, also das wäre wirklich ganz schlecht. Genau dort ansetzen oder prüfen oder etwas vielleicht so unterteilen zwischen inventarisieren, klassifizieren und nachher die Massnahmen daraus ableiten. Okay, inventarisieren, okay, was habe ich überhaupt für Profil überall? Welche sind mir wichtig, welche nicht, oder? Das ist nachher zu klassifizieren und nachher die Massnahmen daraus ableiten. Okay, welche muss ich wirklich schützen, mit welchen Mitteln? Tue ich da einen Passwortmanager einsetzen? Tue ich da eher einen Passkeys einsetzen? Allenfalls setze ich noch weiterführende technische Massnahmen ein, wo mein Profil jetzt in diesem Kontext, also zum Beispiel Finanzen, wirklich schützen Und alles andere kann ich eher ein Niveau tiefer so lassen, dass man sich wirklich dort einen Überblick verschafft, oder? Was habe ich alles und was möchte ich überhaupt schützen?
Jetzt hast du Passkeys angesprochen, Felipe. Es gibt ja die Passkeys, passwortlose Logins. Wie funktionieren die genau?
Ja, genau. Passkeys ist in dem Sinne eine Methode, die man heute einsetzen kann. Also dort wird kein Passwort mehr ausgewählt. Also als Benutzer muss man in dem Sinne kein Passwort mehr auswählen oder aufschreiben oder wie auch immer, sondern das Ganze funktioniert wie Kryptografie, also es wird kryptografischer Schlüssel, wird dem einerseits beim Dienstleister gespeichert und der private Schlüssel sozusagen, der Private Key, wird beim Gerät vom Benutzer nachher schlussendlich gespeichert und das wird dort einfach wirklich persistent gespeichert, verlässt das Gerät nie und mit dem möchte man dann in dem Sinn wirklich die Sicherheit bieten, dass man dort einerseits Bequemlichkeit, also wirklich Bits kann erhöhen, dass man dort kann sagen, mal, ich tue dort schneller einloggen. Und auf der anderen Seite eben die Sicherheit, dass man ja, dort den Key wirklich auf dem Device selber hat und nicht sonst irgendwo gespeichert hat.
Ich nehme für mich aus dieser Folge 3, 4, 5 Sachen mit. Aber wenn ihr vielleicht 3 Punkte mitnehmt aus dieser Folge, dann könnte das vielleicht die folgenden sein. Erstens, Daten teilen, das ist normal. Aber der Konsens, das Einverständnis, die Einwilligung, die muss verständlich sein und die muss widerrufbar sein, dass man die zurückziehen kann. Zweitens, viele Angriffe, die umgehen Technik und die zielen eben auf eure Gewohnheiten. Die machen euch Druck, die versprechen euch ein Angebot, das fast too good to be true ist. Und vielleicht ist es eben das auch. Und ein paar Basics, die wirken sofort, wenn man eben einfach mal sagt, ich schnaufe durch und ich schaue noch mal genauer her. Und das einmalige Angebot, das wird es, wenn es dann wirklich wichtig ist, am Morgen noch geben. Und drittens, Sicherheit ist kein Perfektionsprojekt. Wir müssen es lernen, wir müssen dranbleiben. Wie das der Marc gesagt hat, wenn man lernt, schauen, hören, laufen, über die Strasse laufen mit den eigenen Kids, genauso müssen wir uns auch in der digitalen Welt bewegen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dasein, Marc Ruf von der Skip AG. Danke vielmals. Und danke vielmals, Felipe Garcia von der Abteilung Customer Security bei der
Postfirma. Danke, ich bete für den spannenden Austausch. Merci.
Und euch danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert Popcorn und Finanzen. Teilt die Folge mit jemandem, der gerade eine neue App installiert hat, vielleicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht installiert hat. Oder einfach mal sagt, ich klicke OK, ich klicke den Banner weg, ohne mich damit auseinanderzusetzen. Redet darüber, bleibt dran und bleibt positiv unterwegs bei diesem Thema. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy. Ciao zusammen.